Ja, liebe Brüder und Schwestern, liebe Gäste, ich möchte euch alle auch ganz herzlich begrüßen im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Ja, wir wollen auch heute die Botschaft erschallen lassen. Es ist der Herr selber, der durch sein Wort zu uns reden möchte und möchte der Herr auch schenken, dass wir ein aufnahmebereites Herz und ein hörendes Ohr haben. Was mir für den heutigen Tag wichtig geworden ist, ist ein Wort aus dem Kolosserbrief, einige Abschnitte aus dem 3. Kapitel des Kolosserbriefes. Dort finden wir etwas sehr, sehr Kostbares gezeigt, nämlich, dass das christliche Leben eigentlich ein himmlisches Leben ist, kein irdisches. Das ist ja das Spannungsfeld, in dem wir gläubige Christen leben. Wir sind hier auf der Erde, wir sind Menschen aus Fleisch und Blut, wie auch die anderen. Und dennoch leben wir ein Leben, das im Prinzip himmlisch ist, übernatürlich, göttlich. Ein Leben, das gleichzeitig im Himmel und auf der Erde geführt wird. Und das vergessen wir oft. Wir sind oft geneigt, unser Leben auch als gläubige, wiedergeborene Christen so zu führen, als wären wir nur Erdlinge. Das ist ja der Name Adam. Der hebräische Name für Mensch heißt eigentlich der Erdling, der aus rotem Erdenstaub gemachte. Und über dem sündigen Menschen liegt dieses Urteil Gottes: aus Staub bist du gemacht, zu Staub sollst du wieder werden. Und wenn das alles wäre, ihr Lieben, dann hätten wir keine wirkliche Hoffnung. Aber Gott hat es so geschenkt, dass wir durch den Herrn Jesus Christus aus diesem Gericht des Todes, aus dem Gericht über unsere Sünde und Gottferne herauskommen können. Dass wir ewiges Leben haben dürfen in dem Herrn Jesus Christus. Jeder, der sich von Herzen zu dem Herrn Jesus bekehrt, der seine Sünden vor Gott bereut und der den Herrn Jesus im Glauben annimmt, hat ewiges Leben. Und dieses ewige Leben ist ein Leben, das nicht nur auf der Erde ist, sondern das auch im Himmel ist. Davon spricht auch der erste Abschnitt unseres Bibelwortes, mit dem ich jetzt auch die Verkündigung beginnen möchte. Kolosser 3, Vers 1 bis 4. Da spricht der Apostel Paulus die Gläubigen in Kolosse an: Wenn ihr nun mit Christus auferweckt worden seid, so sucht das, was droben ist, wo der Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes. Trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf Erden ist. Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Wenn der Christus, unser Leben, offenbar werden wird, dann werdet auch ihr mit ihm offenbar werden in Herrlichkeit. Paulus gibt uns eine himmlische Perspektive. Und ich denke, das ist für uns alle etwas schwer zu verstehen. Wir leben mit beiden Beinen auf der Erde, manchmal sind wir leider auch mit dem Herzen auf der Erde. Paulus weiß, dass es auch den Christen damals in Kolosse ähnlich ging. Und er stellt ihnen etwas vor Augen. Wenn ihr wirklich gläubig seid, wenn ihr wirklich wiedergeboren seid, das Leben aus Christus habt, dann habt ihr eine ganz bestimmte Stellung vor Gott. Ihr seid nämlich mit Christus gestorben und auferweckt zu neuem Leben. Erinnert euch daran. Lebt auch so. Lasst eure Gesinnung so sein, als solche, die mit Christus gestorben und auch wieder auferweckt sind. Paulus spielt hier auf eine Lehre der Heiligen Schrift an, die oftmals heutzutage vernachlässigt wird, die aber ganz, ganz wichtig ist für ein glaubwürdiges und vollmächtiges geistliches Christenleben. Es ist diese Lehre der Gemeinschaft mit dem gekreuzigten und auferstandenen Christus. Dass jeder, der wahrhaft gläubig geworden ist und wiedergeboren ist und den Heiligen Geist empfangen hat, dass jeder in eine ganz enge Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus Christus versetzt wird. Und diese Gemeinschaft heißt Anteil am Kreuzestod Christi und Anteil an der Auferstehung Christi. Ich möchte einmal den Römerbrief aufschlagen und genau diese Lehre noch einmal etwas ausführlicher behandeln, die der Apostel Paulus in Römer 6 so deutlich uns vor Augen führt. Da sagt der Apostel Paulus ab Vers 2 oder vielleicht schon ab Vers 1, was wollen wir nun sagen? Sollen wir in der Sünde verharren, damit das Maß der Gnade voll werde? Das sei ferne. Wie sollten wir, die wir der Sünde gestorben sind, noch in ihr leben? Oder wisst ihr nicht, dass wir alle, die wir in Christus Jesus hinein getauft sind, in seinen Tod getauft sind? Wir sind also mit ihm begraben worden durch die Taufe in den Tod, damit gleich wie Christus durch die Herrlichkeit des Vaters aus den Toten auferweckt worden ist, so auch wir in einem neuen Leben wandeln. Denn wenn wir mit ihm eins gemacht und ihm gleich geworden sind in seinem Tod, so werden wir ihm auch in der Auferstehung gleich sein. Wir wissen ja dieses, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt worden ist, damit der Leib der Sünde außer Wirksamkeit gesetzt sei, sodass wir der Sünde nicht mehr dienen. Und dann Vers 8, wenn wir auch mit Christus gestorben sind, so glauben wir, dass wir auch mit ihm leben werden. Vers 11, also auch ihr haltet euch selbst dafür, rechnet damit, dass ihr für die Sünde tot seid, aber für Gott lebt in Christus Jesus, unserem Herrn. Das ist diese ganz elementare Lehre des Römer Kapitel 6. Ich möchte es nur ganz kurz uns vor Augen führen. Ich kann das leider nicht ausführlich behandeln, aber Paulus zeigt uns hier eines. Wenn wir durch den Geist Gottes zu Christus gehören, dann ist der Kreuzestod Jesu Christi für uns wirksam. Er ist es zur Vergebung unserer Sünden, das wissen wir alle. Christus für uns gestorben, für unsere Schuld. Das ist die Basis unserer Errettung, dass der Herr Jesus sein Blut, sein Leben gegeben hat, um unsere Schuld vor Gott zu sühnen. Aber es gibt noch eine andere Wahrheit. Und die bedeutet, Christus in uns und wir in Christus, wir mit Christus gekreuzigt. Und das beantwortet die Frage, wie werde ich denn mein Fleisch, dieses sündige Wesen, diese Begehrlichkeit, diese Streitsucht, diese Eigensucht los, die mir immer noch anhängt, auch nach der Bekehrung. Das hat, glaube ich, jeder von uns erlebt. Ja? Mit der Bekehrung, wenn sie echt ist, wenn sie zu einer Wiedergeburt geführt hat, kommt die Kraft des Heiligen Geistes in das Leben eines Menschen hinein. Wenn das nicht der Fall ist, dann ist die Bekehrung nicht echt. Die Kraft des Heiligen Geistes bedeutet, wir haben von Gott das Verlangen, Gottes Willen zu tun. Das hatten wir vorher nicht als Sünder. Ja? Wir haben das, auch die Kraft, die Sünde zu überwinden und für Gott zu leben. Und dennoch ist immer noch das Fleisch an uns. Dieses Fleisch, das uns an die Erde bindet, das uns begehrlich macht, das uns nach den Reichtümern und Vorteilen dieser Welt gierig macht. Und dieser Kampf zwischen Fleisch und Geist, der wird entschieden dadurch, dass ich glaube, ich bin mit Christus gekreuzigt und gestorben. Gestorben meinen Sünden, gestorben meinen Begierden, gestorben dieser alten, irdischen, fleischlichen, menschlichen Gesinnung, die sagt, ich will für mich selber etwas haben. Ich will als Mensch mich entfalten. Ich will etwas sein vor Gott. Was sind wir vor Gott in Wirklichkeit? Nichts. Elende, sündige Geschöpfe, die verdorben, verloren sind. Ja? Das will aber unser Stolz nicht wahrhaben. Wir wollen immer noch etwas sein. Und da sagt Paulus uns, ihr seid gestorben. Ihr seid diesem Weltleben gestorben. Es hat euch nichts mehr zu bieten. Ihr seid innerlich tot für die Welt, tot für die Sünde und das Fleisch. Aber das ist natürlich nicht das Einzige. Wenn es dabei stehen bleiben würde, dann wäre das Christenleben immer noch kraftlos und elend. Sondern die nächste Wahrheit ist, wenn ihr wirklich mit Christus gestorben seid, euren Sünden, eurem Fleisch, dann gilt auch, ihr seid mit Christus auferweckt zu einem neuen Leben, zu einem übernatürlichen Leben, zu einem Leben, das die Menschen ohne Gott überhaupt nicht kennen. Dieses Leben haben wir nicht in uns im eigentlichen Sinn, sondern dieses Leben ist in Christus, in dem Herrn Jesus. Ja? Dadurch, dass wir mit ihm zusammenleben, mit ihm Gemeinschaft haben, haben wir Anteil an seiner Auferstehung. Paulus führt es auch aus im Epheserbrief, eine ganz wichtige Stelle auch, die wir leider auch nur kurz streifen können. In Epheser 2, da lesen wir etwas ganz Wunderbares. Paulus spricht die Epheser an, auch euch, die ihr tot wart durch Übertretungen und Sünden. Also eine ganz wichtige Lehre, wenn wir als Menschen leben für uns selber ohne Gott, dann sind wir geistlich gesprochen tot. Ja? Manche junge Menschen sagen, ich will mich noch nicht bekehren, ich will erst das Leben genießen. Dann denken sie irdisch und viel zu kurz. Aus göttlicher Perspektive muss man sagen, du, der du das Leben genießen willst, der du die Sünde noch nicht lassen willst, du bist in Wirklichkeit in den Augen Gottes mausetot. Tot in Übertretungen und Sünden. Ein lebendiger Körper, aber ein toter Geist. Ja. Aber genau denen, die so auf diese Weise hoffnungslos im Tode stecken, gibt Gott Hoffnung. Das lesen wir weiter. Aber zunächst mal in Vers 2 heißt es, Tod war durch Übertretungen und Sünden, in denen ihr einst gelebt habt nach dem Lauf dieser Welt, gemäß dem Fürsten, der in der Luft herrscht, dem Geist, der jetzt in den Söhnen des Ungehorsams wirkt. Unter ihnen führten auch wir einst alle unser Leben in den Begierden unseres Fleisches, indem wir den Willen des Fleisches und der Gedanken taten. Und wir waren von Natur Kinder des Zorns, wie auch die anderen. Also noch einmal, jeder natürliche Mensch steht unter dem Gericht Gottes, weil er ein Sünder ist, weil er ohne Gott sein Eigenleben aufrichtet gegen Gott. Aber Gott gibt Gnade und Erbarmen für solche sündige Menschen. Vers 4 lesen wir, Gott aber, der reich ist an Erbarmen, hat um seiner großen Liebe willen, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren durch die Übertretungen, mit dem Christus lebendig gemacht. Aus Gnade seid ihr errettet und hat uns mit auferweckt und mitversetzt in die himmlischen Regionen in Christus Jesus. Also noch mehr. Wir sind auferweckt mit Christus. Wisst ihr, es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder wir sind tot für Gott. Ja, das war das, was Paulus hier am Anfang von Epheser 2 beschrieben hat. Tod in Übertretungen und Sünden. Tod für Gott, aber lebendig für die Sünde. Oder aber, und das ist die Stellung jedes echten Christen, er ist tot für die Sünde und lebendig für Gott. Ja, diese zwei Möglichkeiten gibt es. Entweder leben wir in dem einen Leben oder wir leben in dem anderen. Und das sollen wir erkennen. In dem Moment, wo wir Christus angehören und wiedergeborene Christen geworden sind, da sind wir jetzt tot für die Sünde und die Welt und das Fleisch und lebendig für Gott. Lebendig in der Auferstehungskraft Jesu Christi. Wisst ihr, und das müssen wir uns noch einmal vor Augen führen. Was bedeutet es, mit Christus auferweckt zu einem neuen Leben? Dieses Auferstehungsleben ist ein überströmendes Leben. Es ist ein Siegesleben, ihr Lieben. Ja, seiner Natur, seinem Wesen nach ist es ein siegreiches Leben, denn der Herr Jesus hat am Kreuz durch seine Auferstehung aus den Toten hat er den Teufel besiegt, den Tod besiegt, die Sünde besiegt, die Welt besiegt und das Fleisch überwunden. Ja? Also es ist ein umfassender Sieg, der durch dieses vollkommene Sühnopfer des Herrn Jesus Christus am Kreuz geschehen ist. Und wir dürfen Anteil haben an diesem Sieg. Das sagt uns dieses Wort. Mit gestorben, mit auferweckt und auch hineinversetzt in die Himmelswelt mit Christus. Das ist das, was auch im Kolosserbrief hier angesprochen wird. Paulus sagt es im Philipperbrief noch einmal anders. Er sagt, unsere Heimat, unser Bürgerrecht, wo ist es? In den Himmel, nicht auf der Erde. Unser Leben ist im Himmel, sagt uns die Stelle in Kolosser. Und die Stelle in Epheser sagt uns, ihr seid versetzt worden in die Himmelswelt, in der Gemeinschaft mit Christus. Wisst ihr, jetzt müssen wir eine Sache aufpassen. Wir haben diese Dinge im Glauben und nicht im Schau. Wenn man jetzt jeden von uns fragen würde, fühlst du dich in die Himmelswelt versetzt? Dann würden wahrscheinlich die meisten sagen, nee, ich habe so viele Schwierigkeiten hier auf der Erde, ich denke bloß ab und zu mal am Tag an den Himmel, aber ich fühle mich nicht, als wäre ich in die Himmelswelt versetzt, oder? Ja? Das ist keine Frage des Gefühls. Das ist nicht, dass wir das spüren würden, sondern das ist eine Tatsache, die hat Gott gewirkt durch den Herrn Jesus in uns. Ja? Die ist objektiv vorhanden, ob wir das jetzt glauben oder nicht, ob wir das fühlen oder nicht. Wenn wir wiedergeboren sind, sind wir mit Christus gekreuzigt, auferweckt und in die Himmelswelt versetzt. Ja? Das ist eine unsichtbare geistliche Tatsache. Die hat etwas damit zu tun, wie wir stehen vor Gott, wie Gott uns sieht, was Gott an uns getan hat. Aber es ist ganz wichtig für unser Christenleben, dass wir das auch erfassen und ausleben. Dass wir auch als solche leben, die der Sünde gestorben sind und für Gott lebendig geworden sind. Ja? Wir können auch anders leben. Wir können leider als Christen auch noch fleischlich leben, so als wäre die Sünde noch lebendig und als hätten wir keine himmlische Hoffnung. Das ist eine traurige Tatsache. Ja? Deswegen erinnert ja Paulus die Kolosser auch an ihre himmlische Berufung. Er sagt zunächst mal, wenn ihr nun mit Christus auferweckt worden seid, und dann kommt er auf den Punkt, bei dem es bei den Kolossern gehakt hat, und da hakt es auch leider bei uns oft, so sucht das, was droben ist, wo der Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes. Trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf Erden ist. Da haben wir nämlich diese Not, dass wir in Gefahr sind, eine irdische Gesinnung zu verfolgen und irdische Ziele zu verfolgen. Wir finden das auch im Philipperbrief. Da muss Paulus das auch von einigen Christen sagen. Ich lese es einfach mal, Philipper 3 ab Vers 18. Denn viele wandeln, wie ich euch oft gesagt habe und jetzt auch weinend sage, als Feinde des Kreuzes des Christus. Ihr Ende ist das Verderben, ihr Gott ist der Bauch, sie rühmen sich ihrer Schande, sie sind irdisch gesinnt. Unser Bürgerrecht aber ist im Himmel, von woher wir auch den Herrn Jesus Christus erwarten als den Retter, der unseren Leib der Niedrigkeit umgestalten wird, so dass er gleichförmig wird seinem Leib der Herrlichkeit, vermöge der Kraft, durch die er sich selbst auch alles unterwerfen kann. Also hier sehen wir auch wieder die Auferstehungskraft. Sie wird einmal an unserem Leib wirksam sein, sodass wir einen Herrlichkeitsleib haben werden, wie der Herr Jesus Christus auch. Das ist das Ziel Gottes. In der Auferstehung werden wir ihm gleichgestaltet sein. Wir werden ihn sehen, wie er ist, sagt der Apostel Johannes. Das ist das Endziel. Aber jetzt leben wir noch in einem irdischen, begrenzten Leib, aber mit einem verherrlichten Christus zusammengebracht und wir haben ewiges Leben in unserem Geist. Ja? Und das ist dieses Spannungsfeld, in das hinein auch dieses Wort gesagt wird. Es kann uns also passieren als Kinder Gottes, dass wir eine himmlische Heimat, eine himmlische Berufung haben und doch irdische Ziele verfolgen und nach weltlichen, menschlichen Dingen trachten. Und genau das ist oft auch unsere Not, so wie es auch der Herr Jesus gewarnt hat. Matthäus 6 lesen wir ja diese Warnung des Herrn Jesus an die Gläubigen. Ich lese einmal ab Vers 19, Matthäus 6. Ihr sollt euch nicht Schätze sammeln auf Erden, wo die Motten und der Rost sie fressen und wo Diebe nachgraben und stehlen. Sammelt euch vielmehr Schätze im Himmel, wo weder die Motte noch der Rost sie fressen und wo die Diebe nicht nachgraben und stehlen. Denn wo euer Schatz ist, da wird auch euer Herz sein. Vers 24, niemand kann zwei Herren dienen, denn entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben oder er wird dem einen anhängen und dem anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Vers 25, darum sage ich euch, sorgt nicht um euer Leben, was ihr essen und was ihr trinken sollt, noch um euren Leib, was ihr anziehen sollt. Und dann Vers 32 und 33, Denn nach all diesen Dingen trachten die Heiden, aber euer himmlischer Vater weiß, dass ihr dies alles benötigt. Trachtet vielmehr zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. So wird euch dies alles hinzugefügt werden. Das ist die himmlische Gesinnung, die der Herr Jesus von uns möchte. Dass wir sehen, wir sind erlöst worden durch das Blut Jesu Christi, wir sind lebendig gemacht worden aus den Toten, damit wir Gott verherrlichen, damit wir Gott dienen hier auf der Erde. Nicht damit wir unsere eigensüchtigen menschlichen Ziele verfolgen. Wir sollen als solche leben, denen das Reich Gottes, die Sache Gottes, das Allerwichtigste im Leben ist. Und alle anderen Dinge sind untergeordnet. Da müssen wir uns nicht drum kümmern. Was werde ich essen? Was werde ich anziehen? Wisst ihr, das ist genau der Punkt, wenn wir wirklich wissen, dass wir erlöst und errettet sind und mit Christus gestorben sind, dann sind wir auch unserem Häusle, unserem Äckerle, unseren Ersparnissen, unserem Erbe, den ganzen Dingen dieser Welt gestorben. Dann sind wir nicht mehr solche, die nach beruflichem Erfolg jagen, die sagen, ich möchte gern möglichst viel Geld verdienen, ich möchte gerne Erfolg haben, das sind ja die Ziele dieser Welt, hoch hinauskommen, Karriere machen, ganz oben landen, auf der Leiter. Ja? Und diese ganzen Dinge, denen sollten wir als Gläubige gestorben sein. Das alles sollte uns gar keinen Anreiz mehr bieten, sondern wir sollten unser Leben nach dem ausrichten, wie kann ich die Sache Gottes vorantreiben, wie kann ich meinen Gott und Erlöser verherrlichen. Und es geschieht oftmals dadurch, dass Menschen ganz auf irdische Vorteile verzichtet haben. Ich erinnere zum Beispiel an einen der Pioniere der Mission, ein Engländer aus der Brüderbewegung, ein reicher Zahnarzt, der seine ganze Praxis, sein Haus, sein ganzes Hab und Gut verkauft hat, um als Missionar nach Indien zu gehen. Er hat gesagt, ich möchte von nun an nur noch nach dem Glauben, vom Glauben leben, ich will keine menschlichen Sicherheiten mehr haben, ich verkaufe das alles, lasse alles hinter mir und der Herr führt mich und der Herr wird mich versorgen. Er hat es wunderbar erlebt, er hat nicht mehr sehr lange seinen Dienst tun können, aber er war ein Vorbild für viele, unter anderem auch für Hudson Taylor, der selber nach ähnlichen Grundsätzen dann nach China ging und die China Inland Mission gegründet hat, von der sicher einige von euch auch gehört haben. Da wurden diese gesegneten Grundsätze noch einmal neu entdeckt, dass wir ganz auf den Herrn vertrauen sollen. Nicht jeder Christ wird so geführt, Missionar zu werden. Ich fand es zum Beispiel sehr beeindruckend zu hören, dass russlanddeutsche junge Geschwister, die mehr oder weniger fast ihr ganzes Leben in Deutschland gelebt haben, in einem traumhaften Wohlstand, bereit waren, wieder zurückzugehen nach Kasachstan, nach diesen Ländern, wo Armut, Verfolgung, Islamismus inzwischen, Druck und Schwierigkeiten ist. Das ist geistliche Gesinnung. Die hätten hier wunderbares Leben führen können, Karriere machen können, ja, Häusle bauen, ja, das machen die Russlanddeutschen sehr gerne, ja, aber sie haben darauf verzichtet. Sie waren bereit, um des Herrn willen, das alles hinter sich zu lassen und wirklich dem Herrn zu dienen in einem Land, wo sie nur Schwierigkeiten erlebt haben, ja, wo sie im Grund hätten sagen können, Mensch, bin ich froh, dass ich da endlich draußen bin. Ja, manche haben so als kleine Kinder das noch mitbekommen, die Armut, die Verfolgung, den Spott der Kommunisten, diese ganzen Dinge. Und jetzt gehen die freiwillig wieder da zurück. Da würde jeder normale Mensch sagen, die sind ja verrückt geworden. Ja? Wie können die nur? Ja, warum? Weil sie etwas anderes in ihrem Herzen tragen, als irdischen Erfolg und irdischen Wohlstand und irdisches Glück. Solche sollten wir sein, die danach brennen, dass die Sache des Herrn Jesus auf der Erde vorangebracht wird. Und die auch bereit sind zu sagen, Herr, wenn ich dafür zurücktreten soll, zum Beispiel nicht auf Karriere, auf Reichtum, auf andere Dinge verzichten soll, dann bin ich gerne bereit, um deinetwillen das zu tun. Das kann ganz konkret und praktisch sein. Ich weiß von einem Bruder bei uns zum Beispiel in der Gemeinde, der Ingenieur war und der auch, wie so viele Ingenieure dann irgendwann von seiner Firma angefragt wurde für eine etwas höhere Position, 20, 30 Überstunden in der Woche inbegriffen, natürlich ein tolles Gehalt. Und er hat gesagt, nein, ich werde keine Überstunden machen. Ich bin Christ, ich bin in der Jugendarbeit bei uns in der Gemeinde beschäftigt und ich will meine Zeit für diese Jugendarbeit haben. Ich stehe nicht zur Verfügung für diesen Posten. Damit war er natürlich draußen aus dem Rennen, ja, er war ausgegrenzt und hat eben seine Spezialsachen machen dürfen, konnte keine Karriere machen, aber der Herr hat es gesegnet. Versteht ihr, das sind ganz kleine Dinge. Ja? Es geht nicht nur um die, die alles aufgeben, um nach fernen Ländern zu gehen, sondern wir können auch hier und jetzt als bodenständige, berufstätige Christen so leben, dass wir das Reich Gottes an die erste Stelle setzen und eine himmlische Gesinnung haben und keine irdische. Und genau das möchte der Herr Jesus, genau dazu mahnt auch der Apostel Paulus, sucht das, was droben ist. Wisst ihr? Wir leben unser Leben vor dem Angesicht des Herrn Jesus. Leider ist uns das viel zu wenig bewusst. Wenn wir wüssten, dass wir ständig mit unseren Gedanken, Worten und Taten vor diesem herrlichen Herrn stehen, diesem heiligen Herrn, diesem liebenden Herrn, der alles für uns gegeben hat, dann würden unsere Entscheidungen, unsere Worte, unsere Gedanken anders ausfallen. Wir leben oft in der Praxis ferne vom Herrn. Vielleicht sind wir morgens mal bei der Andacht kurz bei ihm und dann melden wir uns ab, um unsere irdischen Dinge zu tun, und das ist nicht richtig. Wir sollen mit dem Herrn in den Beruf gehen, in die Familie, in den Alltag und ihm dienen im Alltag und dabei nach dem trachten, was droben ist. Dass Menschenseelen gerettet werden, dass das Reich Gottes vorangebracht wird, da können wir auch als Hausfrau und Mutter, als Berufstätiger, als Rentner dafür arbeiten und dafür brennen. Sei es im Gebet, sei es im Dienst, im Zeugendienst unter den Ungläubigen oder sei es eben auch dadurch, dass wir ganz praktisch in irgendeiner Form die Sache Gottes unterstützen. Trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf Erden ist. Schaut, und das Schöne ist, wenn man so lebt, und wir dürfen das selber als Familie auch seit Jahren so erfahren, dann sorgt der Herr für alle unsere Bedürfnisse. Ja? Wenn wir es aufgeben, eigensüchtig darum zu sorgen, wie alles weitergeht und alles absichern und alles menschlich machen wollen, dann macht der Herr. Und er tut es wunderbar. Wir haben ein freies, unbeschwertes Herz, können dem Herrn dienen und der Herr sorgt für unsere äußeren Bedürfnisse. Es ist herrlich, wenn man das so erfahren darf. Das hat auch Paulus erlebt und erfahren, und er wollte das auch den Gläubigen in Kolosse weitergeben. Trachtet nach dem, was droben ist. Die Errettung von Menschenseelen, der Bau der Gemeinde Gottes, die Verherrlichung des Namens des Herrn, das ist unendlich viel wichtiger als unsere kleinlichen irdischen Interessen. Wir sind oft, wenn wir nach irdischem trachten, auch zu Neid und Streit aufgelegt. Bei den Korinthern musste der Apostel Paulus welche ermahnen, die sogar vor die weltlichen Gerichte gegangen sind und miteinander gestritten haben vor der Obrigkeit um irgendwelche äußerlichen Dinge. Ja? Und wir finden zum Beispiel auch diese Mahnung im Jakobusbrief über diese irdische Gesinnung vor der irdischen Gesinnung, die auch für uns wichtig ist. Da heißt es ja ab Vers 14 in Jakobus 3, wenn ihr aber bitteren Neid und Selbstsucht in eurem Herzen habt, so rühmt euch nicht und lügt nicht gegen die Wahrheit. Das ist nicht die Weisheit, die von oben kommt, sondern eine irdische, seelische, dämonische. Denn wo Neid und Selbstsucht ist, da ist Unordnung und jede böse Tat. Die Weisheit von oben aber ist erstens rein, sodann friedfertig, gütig. Sie lässt sich etwas sagen, ist voll Barmherzigkeit und guter Früchte, unparteiisch und frei von Heuchelei. Und dann für Kapitel 4, woher kommen die Kämpfe und Streitigkeiten unter euch? Kommen sie nicht von den Lüsten, die in euren Gliedern streiten? Also das passiert, wenn gläubige Gotteskinder auf eine irdische Ebene herunterkommen. Ja, es gibt zum Beispiel Rivalität um Ehre und Anerkennung. Ja, das ist einer, ein Ältester, und ich möchte auch gern Ältester sein. Ja, das gibt es in manchen Gemeinden. Und dann wird Unzufriedenheit geschürt. Ja? Oder man neidet jemand, dass er vielleicht eine Gnadengabe hat und der andere hat vielleicht eine andere, die nicht so groß in der Öffentlichkeit ist. Und dann gibt es Rivalität und Neid und Streit. Ja? Eine irdische Gesinnung trachtet nach dem, was droben ist, bedeutet, wenn ich die Sache des Herrn Jesus in den Mittelpunkt stelle, dann werden diese ganzen Dinge unwichtig. Dann werde ich wissen, wo der Herr mich hingestellt hat, wie der Herr mich leitet, im Opfer zu dienen. Wisst ihr, aller geistlicher Dienst, auch in der Gemeinde, ist ja nach dem Grundsatz von Johannes 12, Vers 24 ausgerichtet. Ich denke, ihr wisst, was ich meine und was dort steht. Das ist genau dasselbe, was in Kolosser 3 auch steht, nämlich das Weizenkornprinzip. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, so bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, so bringt es viel Frucht. Wer sein Leben liebt, sein seelisches Eigenleben, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben in dieser Welt hasst, wird es zum ewigen Leben bewahren. Das ist diese geistliche, himmlische Gesinnung, dass wir bereit sind, irdische Vorteile um himmlischer Ziele willen preiszugeben. Und das ist es, was der Herr Jesus bei uns sucht. Dann haben wir ein überströmendes, ein fruchtbringendes Leben. Solange wir noch eigensüchtig sind und unsere eigenen Ziele verfolgen und uns immer noch letztlich auch an diesen Dingen festhalten, da kann dieses Christusleben, dieses Auferstehungsleben nicht überströmen. Wir haben es geschenkt bekommen aus Gnade, aber es kann sich nicht entfalten in uns. Wir setzen ihm Grenzen. Wir bekämpfen vielleicht sogar den Trieb dessen, was der Geist Gottes in uns möchte. Und das soll nicht so sein. Und deswegen führt uns der Apostel Paulus noch ein Stück weiter. Er sagt, denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Das ist etwas Gewaltiges. Das heißt also, euer eigentliches Leben ist überhaupt nicht auf der Erde. Ja? Ihr meint vielleicht, euer Leben sei auf der Erde, aber in Wirklichkeit ist euer Leben ja verborgen mit Christus in Gott. Das ist etwas Gewaltiges. Das heißt, meine Wurzeln sind tatsächlich im Himmel. Meine Kraft, die kommt nicht aus der Erde, die kommt nicht von den Dingen hier, aus meiner Seele, aus meiner eigenen Energie, aus meinem bockigen Eigenwillen, den wir ja oft haben, sondern meine wahre Kraft strömt vom Himmel herab. Dort, wo Christus ist, sitzen zur Rechten Gottes, dort ist auch mein Platz. Das sagt die Bibel, das ist ohne Zweifel so. Ja? Wir erleben es oft nicht so. Wir haben nicht die Gesinnung. Und genau das ist unser Fehler, dann erleben wir auch nicht diese Kraft, diese Freude, diese Vollmacht auch im geistlichen Dienst, die eigentlich daher kommt, dass wir unserem Fleisch und unseren irdischen Bedürfnissen und Begierden entsagt haben. Und dass wir ganz für Christus leben. Wenn wir das tun, dann erfahren wir das Leben des Herrn Jesus, das Auferstehungsleben, überströmend hier auf der Erde. Aber ihr Lieben, und das ist das Geheimnis von Paulus gewesen, wir werden durch die irdischen Dinge nicht mehr hin und her geworfen, niedergedrückt, kaputt gemacht. Wisst ihr, wenn ihr euch an die irdischen Dinge festhaltet, dann werdet ihr gebeutelt, ja? Dann ziehen euch diese Dinge in ein Auf und Ab, in ein Hin und Her und nie hat man Frieden. Aber dort, wo wir wirklich mit Christus im Himmel leben, da kann uns kein irdisches Leid, kein Verlust, keine Anfechtung im Innersten wirklich zerstören oder runterziehen und vom Ziel wegbringen. Versteht ihr? Das ist die Kraft und die Freude eines solchen Lebens mit Christus gekreuzigt, mit Christus auferweckt. Dann kann ich geistlich gesprochen über den Dingen stehen. Über dem, was mich bedrängt, was mir Not macht. Dann kann sich das Herz aufschwingen zu dem erhöhten Herrn und bei ihm Trost und Kraft finden, mitten in den größten Schwierigkeiten hier auf der Erde. Das ist das, was Paulus den Kolossern vermitteln will. Und wir haben eine Zukunftshoffnung. Wenn der Christus unser Leben offenbar werden wird, dann werdet auch ihr mit ihm offenbar werden in Herrlichkeit. Dann ist alles Irdische weggenommen. Dann haben wir auch nicht mehr diesen Leib der Sünde, in dem wir noch versucht werden können, in dem wir noch straucheln, sondern wir sind tatsächlich dann vollendet und vollkommen gemacht in Christus. Und das ist das Ziel. Der Apostel Paulus hatte dieses Ziel ganz lebendig vor Augen. Wir haben dieses Ziel oft gar nicht vor Augen. Und daraus kommt viel Versagen in unserem geistlichen Leben. Ja? Wir sollten das wissen. Das Letzte ist nicht, was wir hier auf der Erde erleben, sondern das Letzte ist die Auferstehung und die Verherrlichung mit Christus, dass wir mit Christus regieren dürfen, ihm dienen dürfen, unserem Erlöser, unserem Herrn, wenn er wiederkommt, wenn er kommt, um diese Erde zu regieren. Da haben wir Anteil an seinem Reich. Und zwar in dem Maß, wie wir uns selber verleugnet haben, unsere irdischen Ziele in den Tod gegeben haben und tatsächlich für Christus gelebt haben. In dem Maß haben wir auch Lohn und Anteil an dem Reich des Herrn Jesus Christus, wenn er kommt. Dann kommen daraus ganz praktische Folgerungen in den nächsten Versen. Tötet daher eure Glieder, die auf Erden sind. Unzucht, Unreinheit, Leidenschaft, böse Lust und die Habsucht, die Götzendienst ist. Um dieser Dinge willen kommt der Zorn Gottes über die Söhne des Ungehorsams. Unter ihnen seid auch ihr einst gewandelt, als ihr in diesen Dingen lebtet. Jetzt aber legt auch ihr das alles ab. Zorn, Wut, Bosheit, Lästerung, hässliche Redensarten aus eurem Mund. Lügt einander nicht an, da ihr ja den alten Menschen ausgezogen habt mit seinen Handlungen und den neuen angezogen habt, der erneuert wird zur Erkenntnis nach dem Ebenbild dessen, der ihn geschaffen hat. Wo nicht Grieche noch Jude ist, weder Beschneidung noch Unbeschnittenheit, noch Barbar, Sküte, Knecht, Freier, sondern alles und in allen Christus. Ja, also wenn wir diese himmlische Stellung haben, wenn wir mit Christus gekreuzigt und auferweckt sind, dann erlegt uns das auch Verpflichtungen auf. Dann sollen wir hier auf der Erde auch so leben. Und es bedeutet, gebt die Dinge, die dem Fleisch dienen, in den Tod. Ihr seid mit Christus gekreuzigt, dann habt ihr die Kraft zu sagen, ich gebe meinen Neid in den Tod. Ich gebe meinen Wunsch nach Karriere in den Tod. Ich gebe meinen Wunsch nach Geltung und Streben und Ansehen vor den Menschen in den Tod Christi. Ich lege das ab. Der sündige Mensch, der nicht wiedergeboren ist, kann das gar nicht ablegen. Das ist mit ihm verwachsen. Ja? Aber der Wiedergeborene kann es ablegen. Denn er hat das Siegesleben des Herrn Jesus empfangen. Aber wir müssen es immer noch tun. Ja? Man kann jemand, der eigentlich jetzt ein Königskind geworden ist, der wird nicht automatisch jetzt neue Kleider haben, sondern er muss die alten Kleider ablegen und die neuen anziehen. Ja, er ist etwas anderes geworden von der Stellung her, aber er soll jetzt auch die alten dreckigen Lumpen ablegen und die neuen Königskleider anziehen. Ja, das ist etwas, da ist unser Wille und unser Glaube gefordert, dass wir wirklich diese Eigenschaften, die Christusähnlichen Eigenschaften anziehen, und die Eigenschaften des Fleisches, die dem Herrn Jesus widersprechen, bewusst ablegen. Ja? Und ich denke, das ist ganz wichtig, dass auch wir das verstehen. Wir haben den alten Menschen ausgezogen. Und zwar bei der Wiedergeburt. Ja? Diese sündige Rebellennatur, die hat das Kreuz Christi gebrochen bei der Wiedergeburt. Ja? Deswegen sagt die Bibel auch von einem Gläubigen, der wiedergeboren ist, nie wieder, er ist ein Sünder. Er hat Fleisch, er hat sündliche Begierden, er sündigt auch noch, aber er ist kein Sünder mehr. Sondern ein Sünder, ein Rebell gegen Gott, das ist er nur vor der Wiedergeburt. Nach der Wiedergeburt sagt die Bibel, du bist ein Heiliger, ein Gerechter, ein Geliebter Gottes. Ist uns das bewusst? Danken wir dafür? Ja? Im ersten Korintherbrief, wo die größten Unheiligkeiten vorkommen bei den Gläubigen, viel Versagen, viel Schande und Sünde, spricht Gott sie durch den Apostel Paulus am Anfang an die Heiligen, an die Geliebten. Ja? Erinnert sie an ihre Stellung in Christus. Die hat jeder von uns aus Gnade empfangen. Das können wir uns nicht verdienen. Das ist das Geschenk Gottes, dass wir Heilige und Geliebte sind, wenn wir dem Herrn Jesus angehören. Aber dann sollen wir auch, gerade weil wir diese Gnade empfangen haben, sollen wir danach leben. Ein echter wiedergeborener Christ wird daran erkannt, dass er diesen neuen Menschen, diesen inneren Menschen hat, den es verlangt nach dem Willen Gottes und nach der Gerechtigkeit Gottes. Wenn du in deinem Herzen nicht ein Verlangen nach Heiligkeit hast, ein Verlangen Gott zu dienen und die Gerechtigkeit Gottes zu leben, dann ist die Frage, hast du wirklich eine Wiedergeburt erlebt? Aber zwischen dem Verlangen, das der Wiedergeborene hat, und dem Wandel besteht noch ein Spannungsfeld. Das ist ganz klar. Ja? Wir haben hier auf der Erde keinen 100% heiligen Wandel. Das gibt es ja auch, solche Irrlehren, die sagen, vollkommene Heiligung, ein reines Herz durch einen einmaligen Akt der Hingabe, das ist nicht biblisch. Ja? Unsere Heiligung wird hier auf der Erde immer nur Stückwerk sein, wird immer nur Annäherung sein an das Ziel Gottes mit uns, das der Herr Jesus für uns markiert hat. Ja? Aber auf der anderen Seite, ohne das Streben nach Heiligung, ohne das Streben, die Sünde und das Fleisch aus unserem Leben immer mehr herauszubringen, gibt es kein echtes Christenleben. Ja? Das gehört dazu. Wir sollen die schlechten, die sündigen Dinge ablegen. In Hebräer 12 sagt uns Paulus, wir sollen die Sünde ablegen, die uns so leicht beschwert bei unserem Lauf. Ja? Wenn wir also mit diesen Wackersteinen der Habsucht, der Rebellion, der Eigensucht, des Ungehorsams laufen wollen im christlichen Lauf, dann werden wir nicht weit kommen. Ja? Dann werden wir das Ziel nicht richtig erreichen, weil uns diese Dinge beschweren und hindern an unserem Lauf. Und deswegen legt sie ab. Und dann kommt das andere, das gehört auch dazu. Nicht nur, dass wir das Ungute, Unreine ablegen, sondern auch, dass wir anziehen. Auch diesen Abschnitt möchte ich mit uns noch lesen. So zieht nun an als Gottes Auserwählte, Heilige und Geliebte, herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Langmut. Ertragt einander und vergebt einander, wenn einer gegen den anderen zu klagen hat. Gleich wie Christus euch vergeben hat, so auch ihr. Über dies alles aber zieht die Liebe an, die das Band der Vollkommenheit ist. Und der Friede Gottes regiere in euren Herzen. Zu diesem seid ihr auch berufen in einem Leib und seid dankbar. Vielleicht zunächst einmal soweit. Paulus hat hier eine ganz reale Gemeinde vor Augen. Er kennt sie gar nicht persönlich, aber er hat einiges von ihnen gehört. Und er kennt viele andere Gemeinden, so wie wir auch. Und was ist da in den Gemeinden? Ja, dieses Wort der Mahnung sagt es uns. Es war Uneinigkeit da, Streit, Konflikte, Unvergebenheit zwischen Kindern Gottes. Lauter Dinge, die den Heiligen Geist betrüben. Die unserem Herrn wehtun, der uns erlöst hat mit seinem Blut, damit wir ganz für ihn leben. Und deswegen gibt Paulus hier dieses Gebot Gottes. Und es ist interessant. Paulus ist kein Gesetzesprediger. Er sagt nicht, zieht an Liebe und Erbarmen, sonst kommt ihr in die Hölle. Nein, er sagt, schaut her, ihr seid Geliebte, ihr seid Auserwählte. Gott hat euch gerettet, er hat euch berufen, ihr seid seine Kinder. Ihr habt so viele Vorrechte aus Gnade geschenkt bekommen. Und wenn ihr das mal recht bedenkt, dann zieht doch an. Zieht doch das an, was Christus entspricht. Die Liebe Christi, die Sanftmut, die Demut Christi. Legt doch das ab, was den Herrn betrübt und sein Wirken blockiert in eurem Leben und auch in der Gemeinde. Das ist diese Aufforderung. Und Paulus hat hier ganz klar die Gemeinde im Blick. Wobei ich immer sage, man kann das wunderbar auf die Ehe anwenden. Ja? Da brauchen wir das genauso, die ganzen Eigenschaften. Aber es gilt letztlich auch für die Gemeinschaft der Gläubigen untereinander in der Gemeinde. Was sollen wir anziehen? Herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Langmut. Wisst ihr, was unser Problem ist? Dass wir so wenig von unseren eigenen Sünden überführt sind. Wenn ich sage, was diese Schwester, was dieser Bruder mir angetan hat, das kann ich nicht vergessen, das werde ich nicht vergeben. Wie kann er nur? dann kenne ich mich selber zu wenig. Dann weiß ich nicht, wie ich selber in den Augen Gottes aussehe. Wisst ihr, wir alle machen Gott sehr viel Mühe. Wir alle sind weit davon entfernt, diesem herrlichen Bild Christi zu entsprechen und diese Charaktereigenschaften in Vollkommenheit auszustrahlen, die Paulus hier nennt. Ja? Und wenn ich weiß, dass ich selber ein großer Sünder vor Gott bin, der immer noch viel Verkehrtes tut und auch seinen Mitgeschwistern viel Mühe macht, dann werde ich nicht selbstgerecht auf die anderen schauen können, sondern dann wird mich etwas erfüllen, Herzliches erbarmen. Wisst ihr, das ist genau das, was Gott uns gegenüber hat. Sonst sähe es schlecht mit uns aus. Ja? Gott ist sehr barmherzig und langmütig und gütig. Und Gott möchte, dass genau die Eigenschaften, die Gott mit uns hat, als unser Vater im Himmel, wenn wir in vielem versagen, dass wir diese Eigenschaften auch unseren Mitgeschwistern gegenüber an den Tag legen, wenn sie versagen. Und das tun sie. Ja? Die Bibel ist ganz realistisch. Die Bibel sagt, wenn Heilige zusammenleben, dann gibt es Reibung, dann gibt es Probleme, dann gibt es dieses knirschende, mahlende Geräusch, das entsteht, wenn im Mühlstein das Mehl fein gemahlen wird und immer feiner. Ja? Das ist nicht schön, ja? Das ist nichts Angenehmes, sondern das ist etwas Nötiges. Ja? Sonst haben wir kein weißes Mehl, kein schönes, feines Mehl, aus dem etwas Gutes gemacht werden kann. Und deswegen, die Heiligen sind auch dazu gesetzt, sich aneinander zu schleifen. Aber sie dürfen einander nicht kaputt machen, sondern sie sollen einander in Liebe ertragen und einander vergeben. Ertragt einander und vergebt einander, wenn einer gegen den anderen zu klagen hat, gleich wie Christus euch vergeben hat, so auch ihr. Ihr Lieben, wir sind heilig verpflichtet vor Gott, unserem Bruder und unserer Schwester zu vergeben. Und zwar sofort. Manche sagen, ich bin schon bereit, eventuell zu vergeben, aber erst muss der auf den Knien angerutscht kommen und muss um Vergebung gebeten haben. Ich sage es jetzt mal übertrieben. Aber das stimmt nicht. Ich bin verpflichtet, vor Gott sofort zu vergeben, einseitig zu vergeben. Damit ist die Sache noch nicht bereinigt, nicht endgültig bereinigt. Auch von meiner Seite muss sie in Ordnung gebracht sein. Sonst ist nämlich meine Verbindung zum Herrn unterbrochen und beeinträchtigt. Ja? In dem Moment, wo ich Bitterkeit und Unvergebenheit gegen irgendeinen Menschen in meinem Herzen hege, stimmt mein geistliches Leben mit dem Herrn Jesus nicht mehr. Ist uns das bewusst? Ja? Deswegen müssen wir mit ganz klar vor Gott, zur Ehre Gottes, alle diese Dinge in den Tod geben, vergeben, Vergebung aussprechen und den anderen ertragen, auch mit seinen Schwierigkeiten. Das heißt nicht, dass man nicht zum Beispiel in bestimmten Fällen Gemeindezucht üben muss oder Maßnahmen ergreifen muss, ermahnen muss, aber in dem Moment, wo ich Bitterkeit, Richtgeist, solche Dinge in meinem Herzen dulde, da ist die Liebe Christi unterbrochen und dann wird es für mich gefährlich. Ja, das muss ich um meinetwillen tun, um meiner geistlichen Gesundheit willen, dass ich da vergebe und die Dinge loslasse. Und dann kann man auch über die Dinge reden und sie klären. Zieht nun an als Gottes Auserwählte herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Langmut. Ich möchte noch einmal daran erinnern, unser Gott hat Geduld mit uns. Ja? Er wartet lange. Er gibt uns Zeit, uns zu verändern. Wir möchten immer gerne, dass es ganz schnell geht, vor allen Dingen bei den anderen, manchmal auch bei uns selber. Aber Gott weiß, dass manche Veränderungsprozesse Zeit brauchen. Und es ist wunderbar, Gott gibt uns diese Zeit. Obwohl wir manchmal dann lange Zeit ihn betrüben, ihn entehren, Gott ist ein Vater, der Pädagoge ist, der uns erzieht, der das Ziel im Auge hat und der deswegen auch Wege geht, in denen er viel Geduld und Langmut mit uns erweist. Und so sollen wir auch miteinander umgehen. Über dies alles aber zieht die Liebe an, die das Band der Vollkommenheit oder man könnte auch sagen der geistlichen Reife ist. Also erst wenn wir das Ganze getan haben, dann kommt die Agape-Liebe ins Spiel. Das ist ja diese besondere Liebe Christi. Diese Liebe, die den anderen liebt, obwohl er nicht liebenswert ist. Wir waren alle nicht liebenswert vor Gott. Ja? Christus hat uns geliebt und sich selbst für uns hingegeben, obwohl wir von Natur aus ihn verspottet hätten und abgelehnt hätten, wie die Juden damals. Waren wir nicht anders vom Herzen her. Ja? Und genau diese Liebe sollen wir auch untereinander als Brüder und Schwestern erweisen. Dann kommt ein Band zwischen uns zustande. Das bringt Reife und Vollkommenheit. Ja? Das kann auch der Teufel nicht mehr mit allen möglichen Intrigen zerstören. Weil zwischen fleischliche Christen, da muss der Teufel bloß ein paar Punkte werfen. Ja? Der weiß ganz genau, wo unsere Schwachpunkte sind. Ja? Der eine das, der andere das. Und dann lacht er drüber, wie sich die Gläubigen gegenseitig an die Gurgel fahren. Ihr Lieben, da lacht nur einer. Ja? Wir sind die Verlierer. Die Sache des Herrn wird geschädigt. Ja? Deswegen, wir sollten danach streben, dass wir diese Fleischesdinge ablegen und dass dieses Band der Liebe Christi unter uns geknüpft werden kann. Das tut der Heilige Geist, wenn wir ihn lassen. Aber es kostet uns etwas, und zwar jeden von uns, den Tod seines Eigenlebens. Jeder von uns muss dann unters Kreuz. Mit seiner Schuld, nicht mit der Schuld vom anderen, mit seinem Versagen. Und dann können wir am Fuß des Kreuzes, im Anblick unseres Heilandes, Liebe und Einheit untereinander erfahren. Anders geht's nicht. Ja, anders geht's nicht. Und das ist aber Gottes Ziel. Ohne das können wir auch kein Zeugnis sein in der Welt. Und auf der anderen Seite, wenn wir eine solche demütige Haltung haben, dann finden wir auch dieses Geschenk in Vers 15, und der Friede Gottes regiere in euren Herzen. Zu diesem seid ihr auch berufen in einem Leib und seid dankbar. Also wir gehören zu einem Leib. Jeder wiedergeborene Gläubige hat seinen Platz. Manchmal würde der ein oder andere gern den einen oder anderen rausoperieren aus dem Leib, aber Gott hat ihn reingesetzt. Ja? Er gehört zum Leib. Wir gehören alle zusammen. Und der Leib kann nur dann richtig funktionieren, wenn jedes Organ ausgerichtet am Haupt seine Funktion von Herzen erfüllt. Ja? Das ist immer schwierig. Da wird das Fleisch immer dazwischen funken. Das funktioniert auch in keiner Gemeinde vollkommen. Das ist ganz klar. Aber Gottes Ziel ist es, dass wir so als Leib gegeneinander in Liebe ausgerichtet dem Herrn dienen, und dann haben wir den Frieden Gottes in unserem Herzen. Wisst ihr, wenn uns dieser Friede fehlt, wenn wir hin und her geworfen werden, wenn unser Herz manchmal aussieht wie das aufgewühlte Meer, das Schlamm aufwühlt, ja, dann müssen wir uns fragen, Moment, jetzt stimmt mein Verhältnis zum Herrn nicht mehr. Jetzt muss ich den Herrn suchen, dass es wieder anders wird. Vers 16 und 17, lasst das Wort des Christus reichlich in euch wohnen in aller Weisheit. Lehrt und ermahnt einander und singt mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern dem Herrn lieblich in euren Herzen. Und was immer ihr tut, in Wort oder Werk, das tut alles im Namen des Herrn Jesus und dankt Gott, dem Vater, durch ihn. Ja, etwas, was ganz wichtig ist, wenn wir geistlich leben wollen, ist, dass wir immer wieder uns am Wort Gottes ausrichten. Der Herr Jesus ist im Himmel. Er wohnt in uns durch seinen Geist. Aber die Mahnungen, die Impulse, die uns lenken sollen, die uns auch vielleicht aus einer fleischlichen Verranntheit wieder zurückbringen zu Christus, die kommen nicht durch einen Engel aus dem Himmel, nicht durch eine Vision oder einen Traum, sondern durch das Wort. Ja? Und in dem Maß, wie ich mit einem offenen Herzen das Wort lese, sodass es mich korrigieren kann, sodass es mir ins Herz leuchten kann, in dem Maß kann ich auch geistlich leben, kann ich auch immer wieder mich wieder neu ausrichten auf meinen verherrlichten Herrn im Himmel. Ja? Dass wir dieses Ziel im Auge behalten, dass wir diesen Blickwinkel im Auge behalten, denn es ist ganz klar, irgendwelche Sorgen, irgendwelche Krisen und so weiter ziehen uns immer wieder von diesem himmlischen Blickwinkel zurück auf die Erde. Ja, wir müssen uns da immer wieder bewusst aufschwingen, dass wir die Dinge aus Gottes Sicht sehen, statt aus der menschlichen Sicht. Ja, das haben wir nicht natürlicherweise, das müssen wir immer wieder neu uns schenken lassen. Und dafür ist auch die Bibel da, weil sie zeigt uns die Dinge aus dem göttlichen Blickwinkel. Ja, und dann lernen wir selber wieder die Dinge aus dem göttlichen Blickwinkel zu sehen. Ja? Und dann werden wir auch geistlich gestärkt. Wir dürfen dem Herrn singen, Lobgesänge, geistliche Lieder singen. Das kann uns sehr ermuntern, auch in der Gemeinde, hat schon viele getröstet und aufgerichtet. Es ist wichtig, aber auch, dass wir einander lehren und ermahnen. Auch das muss in einer Gemeinde sein, dass das Wort Gottes so ausgelegt wird, dass es die Herzen trifft, dass es zur Umkehr führt und dass auch die Zusammenhänge des Wortes Gottes vertieft werden. Ja? Lehre und Ermahnung gehören zu einer gesunden Gemeinde dazu. Heute möchte man das nicht mehr hören. Heute möchte man 20 Minuten Wortverkündigung mit vielen Witzen, wo die Ohren gekitzelt werden. Ja? Aber wo das der Fall ist, dort ist biblische Gemeinde und biblische Christusnachfolge kaputt gegangen und verloren gegangen. Ja? Wir sollen in eine Gemeinde gehen, in der wir gelehrt werden und auch ermahnt werden. Dort ist es gesund. Dort ist Christus wirklich am Wirken. Und wenn wir das nicht mehr wollen, dann kommen wir in eine ganz große geistliche Gefahr. Viele junge Christen lassen sich heute verführen und abziehen in diese modernen, lockeren, charismatischen Gemeinden, wo das ganze Gemeindeleben fast wie eine Disco ist, wie eine große Jugendfete. Ja? Aber da gehen das wahre geistliche Leben verloren und die Menschenseelen werden verführt auf dem breiten Weg, der ins Verderben führt. Ja? Und deswegen, wo gesundes Leben ist, da ist auch Lehre und Ermahnung. Und was immer ihr tut in Wort oder Werk, das tut alles im Namen des Herrn Jesus und dankt Gott dem Vater durch ihn. An anderer Stelle heißt es, tut alles zur Ehre Gottes. So sollte es in der Gemeinde sein, dass wir zur Ehre Gottes leben, dass wir im Namen des Herrn Jesus und nicht nur in unserem eigenen Namen handeln, dass wir alles tun, damit die Gemeinde Gottes erbaut wird und damit der Herr Jesus zu seinem Ziel kommt. Er will uns ja gebrauchen, um den Menschen draußen das Evangelium zu bringen. Die Gemeinde hat den Auftrag, Gott priesterlich zu dienen in der Anbetung, im Lob Gottes. Sie hat den Auftrag, gegenseitig zur Erbauung und zum geistlichen Wachstum der Gläubigen beizutragen. Und sie hat den Auftrag, Zeuge des Evangeliums zu sein für eine finstere und verlorene Welt. Diese drei Aufträge sind uns gegeben und darum geht es, dass jeder seines dazu beiträgt, dass diese Aufträge des Herrn Jesus erfüllt werden. Dann haben wir diese himmlische Gesinnung, wenn es uns um die Ehre des Herrn geht, dass der Herr mit uns allen zu seinem Ziel kommt, dann können wir uns unterordnen und einordnen, können wir in Selbstlosigkeit dienen und dann wird die Sache des Herrn zum Ziel vorangebracht, damit der Herr Ehre und Anbetung empfängt. Ja, ich möchte zum Abschluss noch mit uns beten. Herr Jesus Christus, von ganzem Herzen wollen wir dir danken, dass du uns in deinem Wort neu erinnert hast an unsere himmlische Berufung. Dass du uns daran erinnert hast, dass wenn wir wiedergeboren sind, wenn wir dir angehören, dass unser eigentliches Leben im Himmel ist bei dir. Ach Herr, so oft werden wir von den irdischen Dingen abgelenkt und gefangen gehalten. So oft haben wir nicht diese himmlische Blickrichtung, diese geistliche Gesinnung, dass wir unsere eigenen Interessen, unsere eigenen Wünsche und Begierden verleugnen, sondern wir leben nach ihnen, wir streben nach ihnen, wir verstricken uns, sind unglücklich. Ja, und auch in der Gemeinde kommt es dann oft zu Konflikten, zu Nöten. Herr, aber du willst uns wieder neu auf dich hin orientieren. Du willst uns wieder neu unseren Platz zeigen, unseren Platz am Kreuz, dort wo unser Eigenleben in den Tod kommt. Dort wo wir die Dinge ablegen dürfen, die dich betrüben. Herr, und wir alle haben solche Dinge in unserem Leben, die uns hindern, frohe und kraftvolle Christen zu sein, die uns hindern, ein Zeugnis zu sein. Möchtest doch du uns das aufdecken und uns bereit machen, diese Dinge wirklich vor dir abzulegen, dass wir ganz neu uns bereit finden, wie ein Weizenkorn in die Erde gelegt zu werden und zu sterben, damit du viel Frucht aus unserem Leben wirken kannst. Herr, wir danken dir für dein Wort. Lass es doch wirklich wirken an uns. Schenk uns, dass wir ganz persönlich auch dieses Wort für uns nehmen und uns zeigen lassen von dir, wo es bei uns mangelt, wo du bei uns weiterführen willst, erneuern willst, zur Buße leiten willst. Schenk Gnade, Herr, dass wir ein Leben führen können, das dir Frucht bringt, das zu deiner Ehre geführt wird. als Einzelne und auch als ganze Gemeinden. Wir danken dir für dein Wort und wollen uns deiner Gnade auch ganz anbefehlen für die Woche, die vor uns liegt. Amen.